Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Miriam Irina Rimini und mein Thema ist die Film- und Theoriearbeit von Laura Mulvey und Peter Whillen oder Riddles of the Sphinx, die Rätsel des Sphinx. Ich will zuerst Laura Mulvey und Peter Whillen vorstellen. Beide sind Theoretiker, Kritiker und Denker des Kinos. Und, was häufig übersehen wird, sie sind Filmemacher. Die Texte von Mulvey und Whillen aus den 1970er Jahren zielten auf utopische und revolutionäre Perspektiven. Mulvey betonte die Geste eines Befreiungskampfs des Kinos. Whillen setzt auf die Kraft der Fantasie und betrachtet das Kino als Modell für eine neue Avantgarde. Beide schreiben mit an einem Manifest für ein anderes Kino, das seine Militanz aus einer radikalen Arbeit an den Symbolisierungsprozessen gewinnt. Die Texte sind die Grundlage für eine Reihe von gemeinsamen Filmprojekten. Die Filme sind Versuche, die geschriebenen Postulate für ein anderes Kino in der eigenen Filmarbeit einzulösen. Die Arbeit von Laura Mulvey und Peter Whillen war zugleich Teil einer sozialen Bewegung in England, die im Zeitkolorit der 1970er Jahre und unter dem Einfluss poststrukturalistischer Theorien aus Frankreich, Barthes, Derrida und Lacan, insgesamt eine neue gesellschaftliche Praxis anvisierte. Während sich jedoch in Frankreich der Begriff der Dekonstruktion durchsetzt für Strategien, die die klassische Unterscheidung zwischen Text und Kommentar unterlaufen, halten Mulvey und Whillen am Begriff der Counter-Strategy fest. Dieser Begriff der Counter-Strategy steht sowohl den Konzepten der künstlerischen Avantgarde näher, als auch einem Politikverständnis, das die Unterscheidung von Theorie und Praxis nicht nur im Schreiben aufheben will, sondern konkret in der Alltagskultur gesellschaftliche Veränderungen anstrebt. Im Folgenden werde ich in 10 Schritten eine exemplarische Lektüre von Riddles of the Sphinx vornehmen, einem gemeinsamen Filmprojekt von Mulvey und Whillen aus den Jahren 1976-77. In dieser Lektüre werde ich den Film mit den theoretischen Schriften der beiden Autoren aus den 1970er Jahren in Beziehung setzen. Das ist zum einen Laura Mulveys zentraler Text Visual Pleasure and Narrative Cinema sowie Peter Whillens Godard Encounter Cinema Vent d'Est und The Two Avantgardes. Ziel dieses Vorhabens ist es, das wechselseitige Aufeinanderbezogensein von Film- und Theoriearbeit herauszuarbeiten. In der Analyse lässt sich ferner der Entwurf eines neuen, erweiterten Kinokonzepts ausmachen, das retrospektiv betrachtet bereits die Bausteine für eine kinematografische Arbeit mit Computer und neuen Medien skizziert. Erstens. Eine Relektüre Freuds. Der Titel des Films, Riddles of the Sphinx, kündigt das Konzept von Mulvey und Whillen als Counterstrategie an. Hier ist nicht Ödipus der Held, sondern die Sphinx steht im Zentrum. Ihre Geschichte wird im Verlauf des Films erzählt und kommentiert. Thema des Films ist eine komplexe Analyse der patriarchalen Gesellschaft, die sowohl die griechischen Mythen als auch den Alltag der 1970er Jahre umfasst. Mulvey und Whillen beziehen sich mit diesem Film auf die Schriften Freuds und insbesondere auf dessen Interpretation des Ödipus-Mythos im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes im familiären Dreieck. Der Film Riddles of the Sphinx beschäftigt sich im Kontrast dazu mit der Mutterschaft. Das heißt, er interessiert sich für die kulturellen Zusammenhänge einer präödipalen oder dyadischen Beziehung zwischen Mutter und Kind. Diese kritische Position gegenüber Freud folgt im Grunde Überlegungen von feministischen Theoretikerinnen wie Luce Irigaray, die zum Beispiel Freuds Idealisierung der Mutter-Sohn-Beziehung in Frage stellen. Aber dort, wo Irigaray den Ödipus-Mythos komplett verwirft, weil er offenbar nur die Mutter-Sohn-Beziehung zwischen Jokaste und Ödipus reflektiert, da entdecken Mulvey und Whillen die Figur des Sphinx als die vergessene, weibliche Figur in einem ansonsten wohlbekannten Mythos. So entwickeln Mulvey und Whillen das Thema ihres Films zum einen aus einer Relektüre des Mythos. Gegen die patriarchale Abstammung, die sich bei Freud im Ödipus-Komplex formuliert, setzen sie als Counterstrategie das Bild des Sphinx. Die Sphinx des griechischen Mythos wird als Überrest und verschüttete Spur einer älteren, matriarchalen Kultur gedeutet, die es neu zu entziffern gilt. Zum anderen überlagern Mulvey und Whillen das Rätsel der Sphinx aus dem griechischen Mythos, welches bei Freud nicht weiter thematisiert wird, mit Freuds Ausführungen zur Weiblichkeit. Die Weiblichkeit wurde von Freud explizit als das Rätsel eingeführt. Erst in dieser intertextuellen Überlagerung des griechischen Mythos mit Freuds Schrift »Die Weiblichkeit« entsteht der Ausgangspunkt für den Titel des Films »Riddles of the Sphinx« – »Die Rätsel der Sphinx im Plural«. Der Film selbst unternimmt nicht in erster Linie eine Freud-Lektüre. Er legt seinen Schwerpunkt auf eine zeitgenössische Frau und ihr Alltagsleben. Im Titel des Films leuchtet aber dennoch auch so etwas wie eine Rückkehr zu Freud auf. Das als Counterstrategie vorgetragene Filmprojekt hat eine Nähe zu intertextuellen und dekonstruktiven Strategien. Zweitens. Die Nähe zur Dekonstruktion. Theoretisch stellt Peter Whelan seine Nähe zur Dekonstruktion bereits einige Jahre zuvor in einem Text über das Kino Godards heraus. In diesem Aufsatz wird die Strategie Godards als Counter-Cinema charakterisiert. Dabei geht es um die intertextuelle Struktur dieses Kinos und dessen Bezug zur Schriftlichkeit. Gleichzeitig beschreibt Peter Whelan fast nebenbei eine radikale Verschiebung innerhalb des Textparadigmas vom Autor-Regisseur zum Leser-Zuschauer. Diese Wende im Textverständnis korrespondiert mit den poststrukturalistischen Texttheorien von Roland Barthes und Jacques Derrida. Als konzeptuellen Bezugspunkt nennt Whelan auf Freuds Psychoanalyse. Er verwendet dazu den deutschen Begriff Niederschriften als Zitat und Diskursfragment Freuds. Whelan beschreibt damit sein theoretisches Verständnis von einem anderen Kino als offenen, mehrstimmigen Diskurs. Auch Mulvey räumt gleich zu Beginn ihres Aufsatzes ein, dass Strategien für ein anderes Kino nicht aus dem Nichts entstehen. Ich zitiere: "There is no way in which we can produce an alternative out of the blue, but we can begin to make a break by examining patriarchy with the tools it provides, of which psychoanalysis is not the only, but an important one. We are still separated by a great gap from important issues for the female unconscious, which are scarcely relevant to phallocentric theory, the sexing of the female infant and her relationship to the symbolic, the sexual and mature woman as non-mother, maternity outside the signification of the phallus, the vagina." Zitat Ende. Auch bei Mulvey findet sich die Verbindung von Counterstrategie und Dekonstruktion zunächst in ihrem Bezug auf die Psychoanalyse. Mulveys Verschiebungsarbeit fächert dann die singuläre Weiblichkeit Freuds auf in unterschiedliche Fragen. Das heißt, sie übernimmt Freuds Wort vom Rätsel der Weiblichkeit und leitet daraus eine unabgeschlossene Liste von Fragen ab, die schließlich im Filmtitel als Riddles of the Sphinx, Plural, zusammengehalten werden. Drittens, der Kinokomplex. Der Blick auf die theoretischen Überlegungen gibt einen ersten Eindruck davon, was Mulvey und Whelan sich mit Riddles of the Sphinx vorgenommen haben. Ihr Projekt will nicht nur einfach einen Film drehen, sondern gleichzeitig auch das Counter-Cinema thematisieren. Damit ist der konzeptuelle Ansatz bereits auf der Ebene eines reflexiven Films oder Metafilms angelegt. Allerdings fokussieren Mulvey und Whelan nicht allein die Tradition des Avantgarde-Films, das wäre ein Widerspruch in sich. Ihnen schwebt vielmehr eine Fortschreibung, das heißt eine Befreiung des Kinos insgesamt vor, die auch das Zurücklassen der Unterscheidung von Orthodox Cinema, Hollywood, und Counter Cinema der Avantgarden, Godard auf der einen Seite und die Koop-Bewegung auf der anderen, umfasst, um einen neuen, anderen Begriff vom Kino zu gewinnen. Mulvey schreibt: "The alternative is the thrill that comes from leaving the past behind without rejecting it, in order to conceive a new language of desire." Zitat Ende. Whelan präzisiert, dass das Kino, das allgemeine Kino der Zukunft, diese neue Sprache des Begehrens sein könnte. Zitat: "The cinema offers more opportunities than any other art, the cross-fertilization, the reciprocal interlocking and input between painting, writing, music, theater could take place within the field of cinema itself. This is not a plea for a great harmony, a synthetic Gesamtkunstwerk in the Wagnerian sense, but cinema as a dialectical montage within and between a complex of codes." Zitat Ende. Whelan schließt seinen Aufsatz mit einer Vorstellung von Kino, die sich aus einem Complex of Codes, einem Kinokomplex, zusammensetzt. Diese Formulierung verbindet ihn einmal mehr mit Freuds Überlegungen und Begriffen. Freud hatte, in Auseinandersetzung mit Jung, den allgemeinen Begriff Vorstellungskomplex, Complex of Ideas, aus dem Kontext der freien Assoziation für seine Idee des Ödipus-Komplexes umgearbeitet, um die Gesamtheit von Liebes- und feindseligen Wünschen des Kindes gegenüber den Eltern zu beschreiben. Gleichzeitig reduziert er mit diesem Vorgehen die Vielschichtigkeit der Komplexe auf einen Kernkomplex, den Ödipus-Komplex. Obwohl sich die Kulturkritik Whelans und Mulveys gerade gegen die Engführung auf einen Ödipus-Komplex ausspricht, argumentiert Whelan dennoch ganz ähnlich wie Freud mit seiner Zuspitzung auf einen Kinokomplex. In diesem Kinokomplex könnten sich dann nicht nur die unterschiedlichen, einander widerstreitenden Diskurse der Künste begegnen. Auch die unterschiedlichen Auffassungen Hollywoods und des Avantgarde-Kinos wären gleichsam in diesem Komplex aufgehoben. Der Gegenbegriff zum Ödipus-Komplex, den Whelan gemeinsam mit Mulvey entwickelt, heißt Riddles of the Sphinx. Dieser bleibt viel offener als der an Freuds Terminologie angelehnte Kinokomplex. Dabei erscheint nicht nur im Übergang von Ödipus zu Sphinx eine Schwerpunktverlagerung im Sinne der Geschlechterdifferenz, sondern auch eine Verschiebung von Komplex zu Rätsel. Während der Komplex eher eine zusammenfassende, einigende Kraft von Widerstreitendem meint, führen die Rätsel eher in die Verzweigung und Verstreuung, das heißt ins Heterogene und Vermischte. Gerade diese Richtungsänderung unterstreicht einmal mehr die Nähe dieses Projekts zur Dekonstruktion. In eine ähnliche Richtung zielt auch die Hervorhebung der Bedeutung der Zuschauerschaft als Leserschaft, die die feministische Filmtheorie mit vorangetrieben hat. Viertens. Der Film als Textfilm. Der Film beginnt mit einer Inhaltsübersicht, der die nummerierte Gliederung des Films in 7 Kapitelüberschriften in einem Bild zusammenfasst. Heute kennen wir das von den DVD-Menüs. Die Zuschauer werden als Leser empfangen und eingeführt in die Ordnung eines Buches, so als wollte der Film selbst und schriftlich mitteilen, dies ist ein Textfilm. Dieser Ausgangspunkt ist im Grunde von Godard übernommen. Peter Woolen hat diese Kapitelstruktur in seinem Aufsatz über Godard bereits 1972 analysiert und diskutiert. Sie diente Godard dazu, Unterbrechungen in die Erzählfolge einfügen zu können. Das erste Kapitel von Riddles of the Sphinx, Flicking Pages, thematisiert und zeigt das Durchblättern von Seiten. Nicht nur die Einführung, sondern auch dieser erste Teil des Films konfrontiert uns als Zuschauer mit der Ordnung der Schrift. Dabei handelt es sich um den einzigen gänzlich stummen Teil des Films, als wollte dieser sich in seiner Lautlosigkeit einmal mehr dem Medium Schrift anverwandeln oder behaupten, dass Kino, colloquial English, Flick, heißt Kinofilm, at the Flicks, bedeutet im Kintop, sei aus dem Durchblättern von Seiten, also to flick pages, wie bei einem Daumenkino entstanden. Das Durchblättern der Seiten währt 1 oder 2 Minuten, dann wird auf einer Seite angehalten, die eine Fotomontage von Greta Garbo als Sphinx zeigt. Damit schließt das erste Kapitel und macht die Grundform des Kinokonzepts von Mulvey in Woolen sichtbar. Zunächst werden die grundlegenden Elemente des Kinos als Bewegung, Durchblättern und Stillstand, Standbild, paradigmatisch vorgeführt. Diesem Vorführen korrespondieren 2 unterschiedliche Rezeptionsweisen des Publikums. Das flüchtige Zuschauen, das die Konstruktion sinnvoller Bildfolgen nach sich zieht, und das Betrachten, das der Kontemplation und dem langsamen Entziffern näher steht. Gleichzeitig erscheinen darin auch die Elemente, die Mulvey in ihrer Analyse des klassischen Hollywood-Kinos hervorkehrt. Zum einen die Narration, die sie der Raumtiefe und den männlichen Helden zuordnet, und zum anderen die Kontemplation, die sie der Flächigkeit und dem weiblichen Star assoziiert. Ich zitiere: Mainstream-Film neatly combines spectacle and narrative. The presence of woman is an indispensable element of spectacle in normal narrative film. Yet her visual presence tends to work against the development of a storyline, to freeze the flow of action in moments of erotic contemplation. Zitat Ende. Es geht also darum, die Geschlechterdifferenz des Hollywood-Kinos herauszustellen und in eine Dialektik zu treiben. Das erste Kapitel von Riddles of the Sphinx dient als minimalistische Version, als Prototyp diesem kritischen Vorhaben. Fünftens, das Festhalten am weiblichen Star. Die Geste des Blätterns ist ein Topos des Avantgarde-Films. Man findet sie zum Beispiel bei Godard, aber auch bei Hollis Frampton oder Heinz Emmigholz. Die statische Darstellung weiblicher Filmstars hingegen ist ein Moment des Hollywood-Kinos, später dann ein verbreitetes Motiv der Pop-Art. Das Bild der Garbo, mit dem Mulvey in Woolen auf den weiblichen Star des Hollywood-Kinos zurückschauen, gehörte zu den Einsendungen eines Wettbewerbs, den die MGM-Werbeabteilung veranstaltete unter dem Motto »Beschreibe Garbo«. Die Fotomontage liefert also bereits ein rezipiertes und kommentiertes Bild als Produkt der Kreativität eines Zuschauers oder Fans, das dann wiederum von einer MGM-Jury ausgewählt und in verschiedenen Publikationen abgedruckt wurde. Dieses Vorspiel, das Mulvey in Woolen mit Greta Garbo in Riddles of the Sphinx inszenieren, lässt sich an die 3 unterschiedlichen Kinotraditionen andocken, die Peter Woolen als Kinokomplex zusammengefasst hat. Die Fotomontage fungiert erstens als Äquivalent für die Mittel der künstlerischen Avantgarde, deren Fortsetzung Woolen in der Co-op-Bewegung sieht. Das Zitieren eines Filmstars im Film lässt sich zweitens mit Godards Counterstrategien vergleichen, der in seinen Filmen immer wieder mit echten Stars oder Regisseuren gearbeitet hat. Und das statische Bild des weiblichen Stars gehört drittens zum Repertoire des klassischen Hollywood-Kinos, sowohl innerhalb des Films, wie es Mulvey als gefrierende Handlung beschrieben hat, als auch außerhalb des Films zur flankierenden Werbefotografie. In dieser medialen Schichtung erscheint Greta Garbo mehrfach distanziert, gemäß dem von Woolen über Godard und Brecht adaptierten Konzept der Verfremdung. Malvi hat sich in ihrem Aufsatz ausführlich zur Bedeutung des weiblichen Stars im klassischen Hollywood-Kino geäußert und leidenschaftlich gefordert, dieses Kino herauszufordern und seine Codes zu zerstören. Es ist natürlich eine Binsenweisheit, dass sich Codes respektive Bilder nicht einfach zerstören lassen. Die Analogie zur Bilderstürmerei, verbunden mit dem gelegentlichen revolutionären Pathos in Malvis Schriften, wirft hier ein zusätzliches Licht auf die eingeschränkte Rezeption ihrer Arbeit. Am Umgang mit Greta Garbo im Film Riddles of the Sphinx lässt sich demgegenüber Malvis Strategie des Passionate Detachment studieren. Diese Strategie war eine Arbeit an den kinematografischen Zeichen und hatte das Ziel, den Blick der Zuschauer und der Kamera zu befreien. Zunächst kann man anmerken, dass am Bild des weiblichen Stars festgehalten wird. Malvis anderes Kino trennt sich also keineswegs einfach vom Hollywood-Kino, sondern nimmt es auf spezifische Weise in sich auf. Das entspricht ihrer These des Leaving the past behind without rejecting it. Dieses Festhalten am weiblichen Star ist in historischer Perspektive bemerkenswert, denn das klassische Star-System existierte nur bis in die 1960er Jahre hinein. Es deutet sich ferner an, dass Malvi neben dem männlich konnotierten Blick, den ihre theoretische Schrift thematisiert, insbesondere in ihrer Filmarbeit mit der Metapher des Sphinx, eine spezifisch weibliche Kinorezeption mitgedacht hat. Riddles of the Sphinx verwendet also gerade jenes Moment der Kontemplation des weiblichen Stars als Zitat und markiert es als einen Diskurs. Diesem werden andere Diskurse gegenübergestellt, die Sphinx des griechischen Mythos, Freuds Diskurs der Weiblichkeit, aber auch das eigene Filmprojekt mit seinem Bezug zur Schriftlichkeit. Soweit handelt es sich um eine Gegenüberstellung von Diskursen. Sechstens. Zwischen Regisseurin, Darstellerin und Zuschauerin. Erst das zweite Kapitel unternimmt einen radikalen Sprung, dessen Charakter zumindest auf den ersten Blick eher der Counterstrategie als der Dekonstruktion entspricht. In diesem Teil, mit dem Zwischentitel Laura Speaks, sehen wir Laura Malvi an einem Tisch sitzen. Lesend erläutert sie das Konzept des Films, ihre Überlegungen zur Sphinx und adressiert dabei die Kamera. Ich begreife diese Einstellung als einen Reverse Shot, der auf die Einstellung des ersten Kapitels von Greta Garbo wie ein Gegenschuss reagiert. Dieser Gegenschuss folgt natürlich nicht dem klassischen Prinzip der Anschlüsse. Er ist vielmehr durch den Zwischentitel, zweitens, Laura Speaks, abgetrennt. Dieser Gegenschuss ist ganz grundsätzlich von anderer Natur, weil er nicht mehr im Sinne einer filmischen Narration begriffen werden kann. Er eröffnet vielmehr Verkettungen mit unterschiedlichen Diskursen. Das Bild von Laura Malvi fungiert in dieser Einstellung mindestens auf drei Ebenen. Erstens als Regisseurin, Filmemacherin, zweitens als Theoretikerin oder Darstellerin und drittens als Zuschauerin und Kinogängerin. Betrachtet man sie als Regisseurin, Filmemacherin, so entwickelt sich die Assoziation zu einer Regisseurin eines Avantgarde-Films à la Godard, Laura Speaks. Dieses Hör- und Sichtbarmachen des Regisseurs parodiert jenes Verhältnis von Regisseur und Star des Hollywood-Kinos, welches auf dem Set stattfindet und welches exemplarisch im Verhältnis von Sternberg-Dietrich als Schöpfer und Geschöpf in der Filmliteratur kolportiert wird. Mit dem Auftritt Malvis kommt es gegenüber Godards Counterstrategien, mit denen dieser sich in seinen Filmen zu Wort meldet, allerdings zu einer weiteren Verschiebung. In Riddles of the Sphinx zeigt der Gegenschuss zum weiblichen Star weder den männlichen Helden noch dessen Counterpart, einen männlichen Regisseur. Vielmehr wird in diesem Film eine der zentralen Positionen, die Regisseurin, weiblich besetzt. Mit dieser Einstellung, sie lässt sich tatsächlich als ein revolutionärer Akt deuten, versucht der Film die patriarchale Genealogie der Hollywood-Kultur symbolisch oder beispielhaft umzukehren. Die zweite Anschlussmöglichkeit sieht Malvi als Theoretikerin, Darstellerin, Laura Speaks, zweite Funktion. Diese Lektüre entziffert keinen Gegenschuss, sondern den Übergang von einer Darstellerin zu einer anderen, von Greta Garbo, der Schauspielerin, zu Laura Malvi, der Theoretikerin. Das Moment der erotischen Kontemplation innerhalb des Diskurs des Hollywood-Kinos, hier das Gesicht der Garbo als Sphinx, wird von einem anderen Diskurs, der feministischen Filmtheorie der sprechenden Theoretikerin Malvi, überlagert bzw. abgelöst. Der Übergang von der Fotomontage, montierte Standbild gefilmt, zur folgenden Einstellung, Laura Speaks, erfährt zudem eine zeitliche Dehnung, in der die Darstellerin lebendig wird. Die Theoretikerin Malvi liest eine Art Manifest der Sphinx vor und ihr Bild alterniert, analog zur Fotomontage, mit Bildern der griechischen und ägyptischen Sphinx. Zitat: The Sphinx is outside the city gates. She challenges the culture of the city with its order of kinship and its order of knowledge, a culture and a political system which assign women a subordinate place. We live in a society ruled by the father, in which the place of the mother is suppressed. motherhood and how to live it or not to live it lies at the roots of the dilemma. And meanwhile, the Sphinx can only speak with a voice apart, a voice off, which represents not the voice of truth, not an answering voice, but its opposite, a questioning voice, a voice asking a riddle. Zitat Ende. Es sind nicht die Worte dieses Manifests, die heute einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es ist vielmehr die lebendige Präsenz von Laura Mulvey auf der Kinoleinwand. Jedenfalls habe ich sie vor einigen Jahren im vollbesetzten Kinoarsenal auf der Tagung »Eine andere Kunst, ein anderes Kino« so erfahren können. Die Präsenz der Theoretikerin auf der Kinoleinwand hat mich damals sehr angerührt, wo ich doch die echten weiblichen Stars in der Regel nur noch distanziert, das heißt als geronnene Diskurse wahrnehmen kann. Die Ästhetik dieses Kinos liefert, ebenso wie früher das Hollywood-Kino, Elemente eines Überschusses. Und bei Mulvey Whelan gibt es Überschüsse, für die ich möglicherweise besonders empfänglich bin, zum Beispiel den Sound of Britishness ihrer verhaltenen Stimme oder die Margariten auf ihrer Bluse, die durch den inzwischen rotstichigen Film heute eigenartig fern und auratisiert wirken. Möglicherweise ist es aber gelungen, in der Leinwandpräsenz einen Mythos und eine Schaulust zu erretten, die weniger an einen kinematografischen Code gebunden ist, sondern an körperliche Eindrücke, die von Generation zu Generation weitergereicht werden und deren direkter Zugang über den Film mit der Historisierung des klassischen Hollywood-Kinos unzugänglich wurde. Schließlich lässt sich noch eine dritte Funktion, Laura Mulvey als Zuschauerin, denken. Dabei handelt es sich wieder um einen Anschluss, der einen außergewöhnlichen Gegenschuss konstruiert. Vom weiblichen Star auf der Leinwand wechselt die Einstellung sozusagen in den Zuschauerraum eines Kinos und setzt entgegen der Kinokonvention die Fantasie von einer weiblichen, sprechenden Zuschauerin sichtbar und hörbar ins Bild. Das andere Kino von Mulvey & Whelan adressiert im zweiten Kapitel folglich drei Aspekte der Geschlechterdifferenz: die Instanz der Regisseurin, die der Darstellerin und die der Zuschauerin. Alle drei Ebenen erscheinen wie ein Palimpsest, als Vielstimmigkeit der Sphinx, die einer weiblichen Genealogie zugeordnet wird. 7. Mythische und soziale Implikationen der Sphinx. Das dritte Kapitel, Stones, zeigt Bilder der ägyptischen Sphinx. Die steinernen Figuren werden mit filmischen Mitteln bearbeitet, wieder Abfilmen in mehreren Generationen, Zooms, Zeitlupe, extreme Nahaufnahme. Die Einstellungen treiben die Körnigkeit des filmischen Materials hervor und entstellen den Stein der Skulpturen, aber auch das filmische Material seiner physischen Referenz. Der Film tendiert zur Abstraktion. Dennoch fokussieren die Bilder immer wieder den stummen Mund der ägyptischen Sphinx, so als wollte die filmische Meditation den Stein sprechen machen oder einen anderen Signifikationsprozess jenseits von Sprache und fotografischer Wiedergabe aufrufen, der die Körperlichkeit direkt befragt. Kapitel 1 bis 3 sind Elemente einer komplexen Rahmenstruktur des Films. Erst das vierte Kapitel erzählt und zeigt die eigentliche Geschichte. Die Hauptfigur dieser Darstellung ist Louise, die eine zweijährige Tochter hat. Louise trennt sich von ihrem Mann Chris. Berichtet wird aus ihrem Alltagsleben, dem Berufsleben, von ihrer Situation als alleinerziehender Mutter und ihrem Verhältnis zu ihrer Tochter Anna. Schließlich zieht Louise mit einer Freundin zusammen. Der Aufbau dieses Kapitels folgt einer strengen Struktur. Louises Geschichte wird in Zwischentiteln erzählt. Das heißt, die eigentliche Narration beschränkt sich auf einen Schrifttext, der in aufeinanderfolgende Schrifttafeln gefasst ist. Zwischen die einzelnen Schrifttafeln werden 13 Kameraschwenks als 360-Grad-Schwenks eingefügt. Diese Einstellungen unterbrechen den Textfluss und zeigen Louises Leben an unterschiedlichen Orten: Küche, Schlafzimmer der Tochter, Eingangsbereich der Wohnung, Kindergarten, Arbeitsplatz, Telefonvermittlung, Kantine, Verkehr, Einkaufszentrum, Spielplatz, Garten ihrer Mutter, Präsentation der Künstlerin Mary Kelly im Schneideraum des Ex-Manns, Zimmer ihrer Freundin, ägyptischer Saal des British Museum. 8. Die befreite Kamera. Am Hollywood-Film hat Mulvey die geschickte Kombination von Narration, Erzählung und Spectacle, Darstellung, Schauobjekt kritisiert. Die Struktur des vierten Kapitels von Riddles of the Sphinx liefert eine andere, gegenläufige Kombination dieser Elemente. Der übliche Handlungsfluss der Bilder wird auf einen Text reduziert. Dieser Text wird durch die eingeschnittenen Kameraschwenks zerstückelt. Die kontemplativen Momente des Hollywood-Kinos, die auf den weiblichen Star beschränkt waren, mutieren zur eigentlichen audiovisuellen Gestaltung einer streng formalen Kameraarbeit. Die Darstellungen dieses Kamerablicks werden gegenüber der Narration aufgewertet. Dennoch sind die formalen Kameradrehungen so positioniert, dass es ihnen gleichzeitig gelingt, einige wesentliche Handlungselemente mit einzufangen. In der dritten Einstellung beispielsweise verabschiedet sich Chris, ihr Mann, von Louise. Während der Kameradrehung kann man ihn zunächst dabei beobachten, wie er ins obere Stockwerk des Hauses läuft, mit einigen Sachen wieder herunterkommt, dann in der Haustür steht, sich von Louise verbal verabschiedet, schließlich seine Sachen in den Kofferraum eines Autos legt und davonfährt, während Louise mit Anna auf dem Arm am Fenster steht. Die befreite Kamera in Riddles of the Sphinx wendet sich also nicht mehr isoliert erotischen Objekten zu, wie im Hollywood-Film, deren Funktion der Narration untergeordnet ist. Sie stellt vielmehr die Darstellung der Frau, in diesem Fall einer alleinerziehenden Mutter, ins Zentrum ihrer Kameraarbeit. Die Schaulust wird sowohl im Hinblick auf die sozialen als auch auf die psychischen Räume einer vielschichtigen Person, Louise, ausgedehnt. 9. Rahmenstruktur und kinematografische Codes. Kapitel 5 bis 7 führen wieder zurück in die Rahmenstruktur des Films. Sie korrespondieren mit den Kapiteln 1 bis 3. Während aber die Kapitel 1, 2 und 3 die kinematografischen Codes mit einem jeweiligen Schwerpunkt repräsentieren, das Hollywood-Kino 1, das Kino von Godard 2 und die Avantgarde der Koop-Bewegung 3, liefern die Kapitel 5 bis 7 zum Teil schon Kommentare zu diesen historischen Kinoentwicklungssträngen. In Kapitel 5 wird formal noch einmal Bezug genommen auf filmtechnische Verfahren der Koop-Avantgarde wie Optical Printing, diesmal unter Einbeziehung der Farbe. Inhaltlich wird den steinernen Zwingen mit den Aufnahmen von Akrobatinnen der lebendige Ausdruck weiblicher Körper entgegengesetzt. Die Akrobatinnen verweisen hier gleichzeitig auf das Präfilmische der Körper jenseits sprachlich-narrativer Artikulation. Kapitel 6 zeigt noch einmal Laura Mulvey. Diesmal hört sie die Aufnahme ihrer eigenen Stimme mit einem Kassettenrekorder ab. Ton und Bild, die sich vormals, in Kapitel 2, zu einer beeindruckenden Leinwandpräsenz verbunden haben, begegnen sich jetzt verteilt auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Das Magnetband stellt eine sekundäre Aufzeichnung mit Schwerpunkt auf der sprachlichen Kodierung eines Textes dar, während der Filmstreifen sich gewissermaßen auf die visuelle Aufzeichnung der körperlichen Präsenz beschränkt. Dass in dieses Bild ein Kassettenrekorder mit dem Prinzip der Magnetbandaufzeichnung eingeführt wurde, erlaubt über das Kinematografische hinaus zu denken. Denn der Kassettenrekorder symbolisiert bereits einen anderen Zugang zur Aufzeichnung als Film und Fotografie. Er nimmt die Videoaufzeichnung mit ihren fast unmittelbaren Möglichkeiten der Kontrolle des Bildes vorweg. Außerdem liefert die Programmstruktur des Rekorders mit seinen Funktionen Play, Fast Forward, Rewind und so weiter einen anderen Zugang zur Aufzeichnung als der Kinofilm. Der Rekorder steht dem Buch wesentlich näher, das heißt, die Aufzeichnung wird tatsächlich wie ein Text der Lektüre zugänglich. Und die Programmstruktur überträgt dem Kinozuschauer all jene Möglichkeiten, die sonst nur das Privileg des Studiums eines Films am Schneidetisch bietet. Kapitel 7 zeigt schließlich das Bild eines kleinen Puzzlespiels. Eine Quecksilberkugel muss durch ein Labyrinth von Gängen in das zentrale Feld des Spiels geführt werden. Dieses Spiel mag als Metapher des ganzen Films verstanden werden, der die Darstellung über die Narration stellt und letztere nicht als seine treibende Essenz, sondern als labyrinthisches Vor und Zurück um der Darstellung willen interpretiert. Dieses Spiel symbolisiert gleichzeitig die Rätsel der Sphinx, die keine Wahrheit herausfordern, sondern Fragen stellen. Also nicht geradlinig in eine Finalität münden, wie der Film seinem Ende zuläuft. Vielmehr handelt es sich wie beim Entziffern eines Textes um ein ständiges Neuansetzen, Neuversuchen, welches über den geradlinigen Lauf der Bilder hinausreicht. 10. Die Rätsel des Kinos zwischen Intertextualität, Errettung und DVD-Format. Die Sphinx ist in unserem heutigen Verständnis ein rätselhaftes, undurchschaubares Wesen. In der ägyptischen Bedeutung bezeichnet sie auch eine lebende Statue. Diese alte Bedeutung nimmt etwas vom lebenden Bild des Kinos vorweg, das seinen Fluxcharakter des Werdens den statischen Bildern, der Apparatur des Kinematografen und der Teilhabe der Zuschauer verdankt. Insofern ließe sich der Filmtitel Riddles of the Sphinx auch in einem erweiterten Sinne als Rätsel des Kinos übersetzen. Diese Rätsel des Kinos hatte Peter Wollen zuvor als einen Kinokomplex betrachtet. In der Begegnung von unterschiedlichen Codes entsteht daraus eine kinematografische Schreibweise, die die Geste des Setzens und Ausstreichens im Widerstreit von Bildern und Codes in immer neue Verbindungen und weitere Verzweigungen treibt. Dass diese Praxis weiterreichen könnte als ein Counter-Cinema und damit auch mehr umfasst als eine Counter-Strategie, hatte Peter Wollen selbst angedeutet. Beschreibt man die Arbeit von Laura Mulvey und Peter Wollen aus den 1970er Jahren mit dem französischen Begriff der Dekonstruktion, so lenkt das den Blick vor allem auf ihre intertextuelle Arbeit am Kino. Unter dem Label Dekonstruktion lässt sich die Arbeit an den Codes aber nicht nur bündeln oder zusammenfassen. Sie lässt sich vielmehr, auch heute noch, in neue Begegnungen treiben, die mehr als revolutionäres Pathos und kinematografischen Befreiungskampf lesbar machen. Jenseits der Frage einer plakativ begrifflichen Charakterisierung dieser Strategien kann man aber festhalten, dass Mulvey und Woolen an einer spezifisch kinematografischen Produktion von Intertextualität interessiert waren, die das Textparadigma in einigen Punkten übersteigt. Damit werfen sie nicht nur die Frage der Zitierbarkeit des Films auf, sondern auch die nach seinem Wesen. Der Zitatcharakter der unterschiedlichen Kinobezüge in Riddles of the Sphinx zeigt sich nicht nur als buchstäbliche oder wortgetreue Wiedergabe, was immer das in Bezug auf das Kino heißen könnte. Er orientiert sich neben den Analogien zu sprachlichen Signifikationsprozessen auch an jenem Phänomen des Films, das Krakauer 1960 mit Bezug auf den fotografischen Charakter des Films als, Zitat, die Errettung der äußeren Wirklichkeit, Zitat Ende, beschrieben hatte. Allerdings hat sich das Verhältnis von äußerer Wirklichkeit und Kino gewandelt. Mulveys und Woolens Bezug zur physischen Realität erscheint in den 1970er Jahren wesentlich komplexer. So als ließe sich durch eine Aufnahme von Laura Mulvey hindurch auf ältere Schichten von Erfahrungen blicken, wie zum Beispiel auf die Rezeption eines Hollywood-Stars und zurück auf die griechische Geschichte der Sphinx. Und als würde das Kino diese Erfahrungen sowohl physisch als auch textuell mitteilen können. Wenn sich mit dem Modell eines anderen Kinos von Laura Mulvey und Peter Woolen schließlich nicht nur die unterschiedlichen Kinotraditionen wie Rätsel des Kinos verbinden, sondern auch die unterschiedlichen Diskurse des Kinos, der fotografische, der semiotisch-intertextuelle und so weiter, einer Begegnung und gegenseitigen Befruchtung zugänglich werden, dann hätte dieses neue Konzept des Kinos seine Möglichkeiten aufgezeigt. Das Kino ist heute aber nicht mehr das Medium, mit dem Mulvey und Woolen ihre Hoffnungen noch verbinden konnten. Und der Film Riddles of the Sphinx ist kein häufiger Gast der Leinwand, sondern er lagert schwer zugänglich in den Archiven. Neben den vielen Vorteilen, die Woolen fürs Kino aufzählte, hat es in seiner Bindung an Celluloid auch einen entscheidenden Nachteil. Man kann seine Werke nicht einfach aufschlagen wie ein Buch. Es wäre eine Aufgabe für die Zukunft, gerade für den Film Riddles of the Sphinx, analog zu den Literaturpublikationen, eine historisch-kritische Ausgabe im DVD-Format zu edieren, die die Arbeit von Mulvey und Woolen im Kontext ihrer theoretischen Schriften für ein Studium zugänglich macht. Die Möglichkeiten der DVD könnten gerade diesen Film als Text lesbar machen, als Lehrstück, um einen brechtschen Begriff zu verwenden. Oder auch als ein Stück kinematografischer Ekritur, um es in den Worten zu sagen, die der Dekonstruktion näherstehen. Eine solche Edition allein kann die Effekte der Leinwandpräsenz natürlich nicht gewährleisten. Hierzu bedarf es nach wie vor der Kinos und der kulturellen Gelegenheiten, die einen solchen Film noch einmal zum Ereignis werden lassen.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen zur Arbeit von Laura Mulvey und Peter Woolen. Habe ich das richtig verstanden? Sie gehen mit Peter Woolen zunächst von einer Dichotomie von Hollywood und Avantgarde-Kino aus. Wo ist in dieser Beschreibung die dokumentarische Tradition des Kinos angesiedelt? Und spielt sie für Laura Mulvey und Peter Woolen eine Rolle?
Peter Woolen unterscheidet in seinem Aufsatz tatsächlich nur zwischen Hollywood auf der einen Seite und zwei Avantgarde-Formen auf der anderen. Die eine davon ist geprägt von den Co-op-Bewegungen in England und New York, die andere sieht er in Godard repräsentiert, der vom Autorenfilm kommt und auf der Schwelle von klassischem Kinofilm und Avantgarde-Kino neue Formen erprobt. Diese Gegenüberstellung war bereits in den 1970er Jahren verkürzend. Heute ist sie angesichts eines Weltkinos, das nicht mehr allein von Hollywood ausgerichtet wird, überholt. Gleichwohl kann man behaupten, dass dokumentarische Ansätze im Autorenfilm eine Rolle spielen. Den Anfangspunkt für ein Anknüpfen ans Dokumentarische setzt nach dem Zweiten Weltkrieg der Neorealismus. Später sind die neuen Wellen davon geprägt. Hier sehe ich auch die Verbindung von Mulvey und Woolen zu Siegfried Krakauer, der in seiner Filmtheorie die Bezüge zum Dokumentarischen zur Darstellung der Wirklichkeit einfordert. Die Filmarbeit von Mulvey und Woolen verbindet aus meiner Sicht eher das Avantgarde-Kino mit einem dokumentarischen Ansatz. In Riddles of the Sphinx sind es beispielsweise die 360-Grad-Schwenks, die man gleichzeitig als experimentelle Form bezeichnen kann und als dokumentarisch im besten Sinne des Wortes. Auch der Ansatz des Films, die Geschichte der einfachen Arbeiterin Louise zu erzählen, selbst wenn sie fiktional ist, hat aus meiner Sicht dokumentarische Ansprüche, weil er reale und sehr konkrete Räume der wirklichen Welt aufsucht und mit ihnen eine modellhafte Geschichte erzählt. Aber hieran könnte man eine lange Diskussion über das Dokumentarische anschließen. Viel wichtiger erscheint mir aber das Kinokonzept, welches Mulvey und Woolen in ihrer Film- und Theoriearbeit entwerfen. Darin wird das Kino als ein offenes Feld entworfen, als semiotischer Marktplatz, auf dem sich die unterschiedlichen Künste, aber auch die unterschiedlichen Formen des Films begegnen und gegenseitig befruchten. Dies ist ja seit den 1970er Jahren zum Teil auch geschehen. Leider gibt es auch die gegenläufige Tendenz. Gerade die Macht des Marktes macht es vielen kleineren Produktionen unmöglich, ins Kino zu gelangen, sodass der Reichtum der Form sich weniger gut entwickelt, um es vorsichtig auszudrücken.